Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Mahlzeit.
Thema heute, die Sachsenwahl. Jetzt ist März 2024, wählt Sachsen dieses Jahr auch die Rechtsextremen oder über welche Wahl reden wir?
Ja, Mesalo, sagt der Franzose, natürlich Mesalo. Wählen die und die haben auch im Mai 1929 gewählt. Und jetzt kommt der kluge Rechenkopf in dir hervor und sagt, das ist vor wie vielen Jahren gewesen?
95.
105.
Sag ich doch.
Nee, 95, du hast recht.
Schweiger, dann schneide ich das raus, damit es so aussieht, als wäre ich, ne? Aber, naja.
Ja, genau.
Nee, bin ich ja auch. Egal.
Also, es ist natürlich völlig Absurdistan, wenn man sich mit einer Landtagswahl beschäftigt am Ende der Weimarer Republik. Das muss also etwas auf sich haben. Und natürlich ist der Zusammenhang herzustellen zwischen der damaligen Wahl und den vor uns liegenden Wahlen in Ostdeutschland. Und insofern haben wir das natürlich schon mit Bedacht gewählt, weil bei dieser Wahl im Mai 1929 etwas ganz Entscheidendes passiert ist. Und deswegen möchten wir gerne unseren Finger heben und davor warnen, dass derartiges noch einmal passiert. Insofern haben wir also dieses Mal nicht nur ein historisches Thema, sondern auch einen pädagogischen Impetus in dieser ganzen Geschichte.
Aber Matthias, ihr seid doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Ihr dürft doch nicht einfach irgendwie hier politisch Stellung beziehen.
Doch, das tun wir.
Ihr müsst ausgewogen sein und Bernd Höcker interviewen und solche Sachen machen.
Nein, nein, das machen wir nicht. Jedenfalls ich nicht. Es gibt natürlich Kollegen, die das tun, was ich überhaupt in keinster Weise verstehen kann. Das als kleinen Einschub war das Erste, was dieser berühmte Mann, den du gerade erwähnt hast, machen wird, wenn er denn gewählt sein sollte und tatsächlich Ministerpräsident werden wird. Er wird aus dem Rundfunkstaatsvertrag austreten.
Nein, Matthias.
Das öffentlich-rechtliche System im Wanken.
Nein. Die jetzt freundlich zu den Nazis sind, die werden nach der Machteinreifung verschont. Das wissen wir doch. Das ist in jeder Diktatur so.
Nein. Also pass auf, jetzt lass uns mal den Quatsch beiseite sein, weil das ist einfach zu ernst.
Ja.
Und insofern sollten wir da mal versuchen, so ein bisschen den Seriösen rauszuhängen. Wir sind im Mai 1929 und man kann den schönen Spruch tatsächlich hier anwenden, dem Beben geht ein Vorbeben voraus. Mhm. Denn im Mai 1929 konnte die NSDAP in Sachsen ihre Stimmen verdreifachen. So, und zwar von 38.000 in der Wahl davor auf 134.000, also ungefähr verdreifachen. Und das ist dann erstmal auf den ersten Blick, sagt man, jo, ja, ist ordentlich, aber die anderen haben ja viel mehr. Die SPD hatte 920.000, die Deutsche Volkspartei 360, die Kommunisten hatten 346.000 Stimmen, also auch noch mal dreimal so viel wie die Nazis. Also insofern hätte man dann sagen oder konnte man damals sagen, naja, also die sind zwar jetzt irgendwie stärker geworden, aber die anderen haben die ja noch locker im Griff.
Ja, und wir sind mehr, ne?
Wir sind mehr und das kann man auch noch sogar weitertreiben. Also es wird dann irgendwann wieder eine Landtagswahl geben. Da hat die NSDAP dann 13,4%, also noch mal deutlich mehr. So, also diese Wahl für sich betrachtet im Mai 1929, die ist ungefähr 3,5 Jahre vor der sogenannten Machtergreifung, die eine Machtübertragung war, ist zum ersten Mal zu konstatieren, dass die NSDAP massiv an Stimmen gewinnt. Davor waren sie tatsächlich eher marginal, auch im Reichstag. Aber jetzt, 1929, gewinnt die ganze Sache an massiver Dynamik. Und das hat nichts mit dem zu tun, was man unter der Weltwirtschaftskrise versteht, weil die wird erst ausgelöst ein bisschen später. Und der große Schwung, also die großen Arbeitslosenzahlen und die wirtschaftliche Depression, die sich dadurch entwickelt hat, die kommt erst sehr viel später nach Deutschland. Also die Menschen wussten im Mai 1929 von alledem noch gar nichts und haben sozusagen aus freien Stücken die NSDAP gewählt. Und das, was man daran festhalten muss, ist, es wird auf einmal das Gefühl in Deutschland verbreitet, es fällt gar nicht so schwer, diese Partei zu wählen. Wir könnten sozusagen uns das vorstellen, dass man das auch in anderen Staaten macht. Und wenn du jetzt die Ergebnisse in dieser Zeit sozusagen dir anguckst, da gibt's den kleinen Freistaat Lippe, der wählt im Januar, hat die NSDAP 3,4%. Das ist doppelt so viel wie bei der Reichstagswahl davor. Danach, nach der Sachsenwahl am 8. Dezember gibt's in Thüringen eine Wahl, komische Duplizität der Ereignisse, plus 7,8%. Und dann nochmal 3 Jahre weiter, Preußen, April 32, plus 35%. Gleicher Monat Bayern plus 26%. Also.
Das ist ja, das, was da passiert, ist ja das, was heutzutage Normalisierung genannt wird. Das ist ja. Heutzutage ist das ein Medienphänomen. Damals gab es aber diese Macht der Medien nicht. Wer hat die damals normalisiert?
Doch, Alfred Hugenberg hatte die, und der war ein Steigbügelhalter der Nazis. Das war eine ganz massive Beeinflussung und Einflussnahme der Deutschen eben über diese vielen Zeitungen, die er hatte. Dem gehörte die UFA, der konnte also die Filme bestimmen, die Wochenschauen konnte er machen. Und das hat er weitlich ausgenutzt. Also er hat tatsächlich massiv für Hitler geworben und massiv sich sozusagen für diese Positionen eingesetzt. Er war auch im ersten Kabinett Hitler als Minister dabei. Also er gehört zu den Großvätern Hitlers. Das ist gar keine Frage. Also das ist, und die Medienmacht war in einer Hand versammelt und hatte natürlich noch so ein paar Gegenmeinungen, und die waren dann auf parteipolitisch eher dem linken Flügel angesiedelt. Aber ich sag mal, eine ganz seriöse, freie Presse, die einfach darstellt, was passiert ist und das dann kommentiert, meinetwegen, das gab es in dem Maße nicht, wie es das heute gibt. Aber trotzdem war die Medienmacht ungeheuer groß und hatte sicher auch etwas mit dem Ergebnis zu tun.
Okay.
So, also was das Erstaunliche an dieser Wahl ist, es hat eine Lawine losgetreten. Hitler wählen wurde auf einmal einfacher. Und erst danach kam der Börsencrash. Und danach erst, also Anfang der 30er Jahre, kamen die, ich sag mal, wirklich lawinenartigen Katastrophen auf die Deutschen zu, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass die NSDAP auch im Reichstag immer mehr Stimmen bekommen hat, aber nie, nicht einmal 1933 bei der letzten Wahl, die vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat, selbst da hatte die NSDAP nicht die absolute Mehrheit. Mhm. So, und wir müssen jetzt einfach uns fragen, sozusagen, was waren die Gründe? Und da kann man natürlich sagen, ja, Sachsen, das war tatsächlich ein Land, da regierte dann hinterher der berüchtigte Herr Mutschmann. Das war ein übler Nazi, der brutal und hart in Sachsen das durchsetzte, was dann vom Reichstag, also von Berlin aus beschlossen wurde. Also die totale Gleichschaltung, das Herabstufen der Länder auf eine Verwaltungseinheit, die im Grunde genommen der Zentrale in Berlin nur noch zu folgen hatten. Also die Aufkündigung für 12 Jahre dieses berühmten Föderalismus, der uns heute so viel Freude macht. Und insofern war das in Sachsen sozusagen so alles ein bisschen früher als woanders. Das war ein Vorbild. Mhm. Ja? Und deswegen, finde ich jedenfalls, muss man wirklich gewahr haben, was jetzt in diesem Jahr in Deutschland passiert.
Das ist ganz interessant auch. Ich hatte vor, ich weiß es gar nicht, irgendwann vergangenes Jahr war das, hatte ich mit einem westdeutschen grünen Politiker geredet, der allerdings in Ostdeutschland aufgewachsen ist, ja, bevor er in die Politik gegangen ist, auch sehr viel geforscht hat. Also ein Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler war der, Michael Lühmann heißt der, hat viel geforscht auch über Ostdeutschland. Und der erzählte in der Sendung auch, dass insbesondere, ich sag mal so, im Osten, noch schlimmer wohl in Thüringen, es sowieso schon eine sehr, sehr starke völkische Bewegung gegeben hat, die sich auch im Wesentlichen, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, die auch stark religiös begründet war. Also es ist, der sagte sowas in der Art wie, es ist kein Wunder, dass es ausgerechnet in Sachsen und Thüringen so hoch hergeht.
Was ist ja, das? Das ist wirklich kein Wunder, das kann ich bestätigen, weil da hat es immer schon die Tendenz gegeben, dass rechte und rechtsextreme Gruppen, also auch Identitäre und so intellektuell Rechtsextreme, versucht haben, sich dort anzusiedeln und sich auch angesiedelt haben. Die haben Bauernhöfe gekauft oder alte Häuser, die nicht mehr bewohnt wurden, haben die aufgemotzt und dann so eine kleine Insel gebaut in Thüringen. Und dadurch sind ganz viele dahin gekommen und das hat sich dann vernetzt und das hat eine Basis geboten, auf der eben auch Herr Höcke aufsetzen konnte. Und insofern ist das nicht verwunderlich. Und im Übrigen, man muss natürlich auch dann den gesamten Prozess der deutschen Einheit sehen und sagen, warum ist das dort mehr als auf der westlichen Seite? Andererseits, die AfD gibt es auch im Westen und zwar nicht zu knapp. Und insofern muss man da jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe mir jetzt mal die Mühe.
Ein Aber kriegst du von mir noch.
Ja, bitte.
Im Westen ist die AfD, ist der rechte Rand oder die äußere Rechte, die extreme Rechte, nicht der kulturelle Hegemon.
Das stimmt.
Das ist, wenn ich in manchen Regionen im Osten unterwegs bin, ganz, ganz anders. Dann habe ich das Gefühl, dass ich in einem rechtsaußen-hegemoniellen Gebiet mich befinde.
Ja, also wie gesagt, ich habe das schon öfters in dieser Gelegenheit gesagt, es ist tatsächlich so, dass man bei der deutschen Einheit und der Wiedervereinigung der Ost- und der Westdeutschen tatsächlich einen großen Fehler, kann ich gar nicht sagen, wir wussten das, glaube ich, nicht besser, jedenfalls eine Aktion gestartet hat, die letztendlich sich jetzt auswirkt. Man lese das nach bei Hans-Joachim Marz, der ist leider so ein bisschen auch nach rechts abgedriftet, der war damals oder ist es immer noch Psychotherapeut und der hat sich überlegt, was ist mit den Deutschen im Ostdeutschland eigentlich los, was passiert mit denen? Und der kommt so auf eine These wie, es fehlen die Befehlsstände, es fehlt die klare Struktur im Leben, es fehlt die Vorgabe, was ich machen und was ich lassen soll. Und wir haben sie einfach in die Demokratie entlassen, weil wir dachten, die wollen das ja die ganze Zeit. Sie rufen ja danach, dass sie das kriegen. Jetzt kriegen sie es also bitte. Aber sie konnten es nicht.
Und da habe ich aber kürzlich eine bessere Erklärung gehört. Und zwar in einer Sendung hier bei mir. Und zwar habe ich da mit deinem persönlichen Freund Ilko Sascha Kowalczuk gesprochen.
Nein!
Der ist Historiker, hat viel über die DDR gearbeitet, viel über Ostdeutschland gearbeitet und publiziert. Und der sagte einen sehr interessanten Satz. Ich versuche das jetzt auch mal nur wiederzugeben. Es war ein längeres Gespräch. Er sagte halt, wenn du in einer Diktatur lebst, bist du dir dessen in der Regel nicht bewusst. Du merkst nicht, wie sehr die Diktatur in dich selber eingesickert ist. Und wenn dann die Diktatur aufhört, dann ist die nicht automatisch auch aus dir raus, sondern du musst daran arbeiten, dich von dieser Diktatur im Inneren zu befreien.
Ja, das ist dasselbe.
Fand ich ganz, ganz.
Aber Holger, das ist wirklich identisch. Das
ja, klar,
das
aber
sind zwei dicke Bücher. Ich habe das auf einen Satz reduziert. Das schreibt der Marz auch alles.
Okay.
Der sagt, im Grunde genommen müssen die Ostdeutschen als Gesamtstaat auf die Couch. Ja, die müssen alle auf die Couch und das bearbeiten, genauso wie der Sascha Kowalczuk das sagt. Und selbstverständlich ist es so, das konnte man gestern Abend noch von Herrn Gysi bei Herrn Lanz hören. Also es ist tatsächlich, es ist offenbar etwas dran. Und das ist halt, also das, was dann nach oben drauf kam, war dann also, dass wir die DDR irgendwie verhökert haben, dass wir nichts von dem übernommen haben, was die Gutes gemacht haben. Also die Polikliniken und all diese Dinge und die Kitas flächendeckend. Das alles haben wir weggeschmissen und haben nur die grünen Männchen an der Ampel behalten und keine Ahnung, noch zwei, drei andere Sachen. Ich will jetzt da nicht zu sehr reingehen, aber es gibt schon Gründe, warum das so ist. Und es gibt ja auch Gründe, warum die AfD in Ostdeutschland so ist, wie sie ist und warum sie Erfolge hat, wie sie Erfolge hat. Und ich habe mir jetzt die Mühe gemacht, herauszufinden, der Unterschied zwischen 2019 und 2024, also jeweils zur letzten Landtagswahl. Die Prognosen, die ich jetzt sage, die stimmen nicht mehr so ganz. Also wir sind jetzt Ende März. Sie haben sich etwas zu Ungunsten der AfD verändert, aber sind immer noch deutlich an Nummer 1.
Ja.
Sachsen 2019, AfD 27,5, Prognose 24, 34. Thüringen, AfD 2019 23,4, Prognose 33%. Brandenburg 2019 23,5, Prognose 29,8.
Also kann man es zusammenfassen in, es ist gestiegen von 2019 an von einem Viertel Zustimmung auf ein Drittel Zustimmung.
Wenn du das jetzt so über den Daumen sagst,
genau.
Ungefähr, ja.
Ja.
Genau. So, und jetzt, das ist gewaltig. Das sind gewaltige Zuwächse und genau wie damals in Sachsen stellt sich die Frage, was machen wir mit einer solch starken NSDAP oder AfD dann im Landtag oder eben 1929 mit der NSDAP. Und das hat dazu geführt, dass es im Grunde genommen unregierbar wurde, weil es wurde dann kaum, dass ein Ministerpräsident gewählt war, der nicht von der NSDAP war, wurden Misstrauensanträge gestellt, sodass der dann gesagt hat, gut, die kann ich nicht überstehen, weil wenn SPD, KPD und NSDAP gegen mich stimmen, dann habe ich verloren. Also mache ich ein Expertenkabinett. Das ist im Prinzip gar nichts Schlechtes, aber ist natürlich immer anfällig für destabile Situationen, weil Experten sind keine Politiker und die können mit politischen Kriegen und Kämpfen und Grabenkämpfen vor allem nicht umgehen. Das heißt, die sind dann schnell beleidigt und ziehen sich zurück und machen Fehler und machen noch eine größere Katastrophe, als es ohnehin schon wäre.
Was ist gerade ein wunderbares, das eine kleine Argument gegen eine Technokratie war.
Obwohl die Leute als solche und Experten und Fachleute sicher besser sind, also inhaltlich besser sind als ein Politiker, der meinetwegen von, wenn er Justizminister ist, von Jura nur ungefähr Ahnung hat. So, kommen wir mal zu heute zurück. Nehmen wir einfach mal eines von diesen Bundesländern und nehmen mal Brandenburg. Stell dir mal vor, in Brandenburg wird dieser jüngst gewählte AfD-Landeschef, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, der NPD-Sprüche losgelassen hat, und zwar in übelster Form. Die AfD wird bis dahin nicht verboten, also sie wird sich zur Wahl stellen und sie werden, sagen wir einfach mal, diese 30% kriegen und sind damit stärker als die jetzt, glaube ich, regierende SPD, die dann weniger hat. So, dann sagt der AfD-Typ, ich werde jetzt Ministerpräsident, das ist immer schon so gewesen. Die stärkste Fraktion stellt den Ministerpräsidenten und diese Fraktion lädt die anderen ein zu Koalitionsgesprächen. Dann sagen die anderen, kannst du gerne machen, mit dir koalieren wir nicht.
Da gucken wir mal. Warten wir mal auf die CDU, ne?
Nee, sag mal, also.
Ach so, wir machen ein Planspiel.
Also, wir machen ein Planspiel. Okay. Und das ist das Wahrscheinlichere. Die CDU wird das nicht machen können. Aber wir werden sehen. So. Dann hast du das Problem, und das ist tatsächlich nahezu identisch mit Sachsen 1929, folgende. Es müsste dann eine Koalition hergestellt werden aus CDU, SPD, Linke, Grüne und das war's. Die müssten irgendwie zusammen mehr haben als die AfD alleine sowieso und die AfD plus eine übrig bleibende Partei. Und da kommt dann Sarah Wagenknecht ins Spiel. Jetzt musst du dir einfach mal vorstellen, was das bedeutet, wenn diese vier eben genannten Parteien in einer Regierung sitzen. Das gibt Chaos.
Ja, zumal dieses Wagenknecht-Ding ja eine ähnliche, ja, die bisherige Politik aller bundesrepublikanischen Parteien in einer ähnlichen Weise abzulehnen scheint, wie die AfD das tut.
Ja,
das heißt, du hast da zwei unterschiedlich begründete, aber trotzdem ja im Zweifelsfall Sperrminoritäten. Ne?
Ja. Also das ist das genau. Ganze. Du hast eine Sperrminorität beziehungsweise du hast gar keine andere Möglichkeit. Entweder nimmst du einen dieser beiden Parteien, also Sarah Wagenknecht oder Bernd Höcke, also AfD, in das Regierungslager auf. Das haben alle gesagt, werden sie nicht tun. Und dann gibt es eben nur die Möglichkeit, dass alle anderen zusammen sind. So, die FDP spielt in Ostdeutschland offenbar überhaupt keine Rolle mehr, weil es gibt da teilweise Länder, ist die bei 2%. Die SPD hat in manchen Bundesländern in Ostdeutschland das Problem, auf einmal über die 5%-Hürde zu kommen. Jetzt überleg dir einfach nur mal, was passieren würde. Die SPD, die ihre Wurzeln in Ostdeutschland hat, vor allem in Sachsen und Sachsen-Anhalt und Thüringen, die fliegt dort aus den Landtagen raus. Wir haben eine massiv dicke AfD, eine deutlich geringere oder weniger starke CDU. Dann haben wir die Linke, zum Beispiel in Thüringen ist ja immer noch die Linke relativ stark.
Ramelow, ja.
Ja, ja, mit 15% oder 16%. Und dann haben wir die Grünen. So, und wie willst du dort stabile Verhältnisse herstellen? Das ist nahezu ausgeschlossen.
Ja.
So, und jetzt kann man immer noch sagen, na ja, Sachsen-Anhalt, da leben 1,5 Millionen Menschen oder sowas. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist aber Quatsch, weil die Bundesländer in Ostdeutschland haben über den Bundesrat erhebliche Einflussmöglichkeiten. Und wenn du jetzt dir mal überlegst, was soll ein Regierungschef machen, der so einer Viererkoalition vorsteht, nur um die AfD zu verhindern, wenn die Grünen sagen, also da müssen wir uns enthalten, da müssen wir uns enthalten, die CDU sagt, da müssen wir uns enthalten, die SPD, da müssen die sich immer enthalten und das in drei Bundesländern. Ja, und damit ist eine Gesetzesinitiative, die durch den Bundesrat muss, nahezu gescheitert. Und das, sage ich dir, legt dieses gesamte Land lahm.
Du sagtest, die SPD hat ihre Wurzeln in Ostdeutschland und ist jetzt dabei.
Ja, wir reden vom 19. Jahrhundert.
Schon klar, aber ist jetzt trotzdem, Geschichte ist ein dickes Brett. Was ist passiert? Was ist mit der SPD passiert, dass sie es nicht geschafft hat, sich da wieder zu verwurzeln, sondern
die SPD hat von Anfang an, von ihrem ersten Tag an, von der Auseinandersetzung mit Karl Marx, ja, von dem Moment an zwischen Ferdinand Lassalle und Karl Marx, das Problem gehabt, dass sie irgendwann die Entscheidung getroffen hat, wir sind staatstragend. Wir machen keine Revolution. So. Und wenn du das tust, das kann man ja machen. Das ist ja, ich will das jetzt einfach nur wertfrei sagen, das ist eine grundlegende Entscheidung. Die gilt bis heute. Dann hast du das Problem, dass du Leute hast, die damit nicht einverstanden sind und die diese Staatstreue an einem bestimmten Punkt der historischen Situation nicht mehr mittragen.
Ja.
Weil sie sagen, dieser Staat geht irre oder dieser Staat begeht Verbrechen und so weiter. So, das ist im Ersten Weltkrieg passiert. Ich sage mal Rosa Luxemburg, ja. Rosa war Sozialdemokratin von der ersten Stunde an und war mit Liebknecht und vielen anderen und Bebel zum Beispiel im Reichstag. und hat dort SPD-Politik gemacht. Immer schon auf der linken Seite des Spektrums, aber immer innerhalb der SPD. Bei den Kriegskrediten, also macht der Landtag oder macht der Reichstag den Weg für den Kaiser frei, Geld in die Aufrüstung der Flotte und in die Kriegsfinanzierung zu stecken, haben erst 2, dann 5 und dann 35 dagegen gestimmt. Und daraus entwickelt sich die USPD, die Unabhängigen Sozialdemokraten, daraus die KPD. Das war die erste Häutung der Zwiebel. Und das ging dann weiter, dass du sagst, bei den Nazis ist die gesamte SPD in den Widerstand gegangen. Da gab es kaum welche, die irgendwie mitgemacht haben. Also ich sag mal, Willy Brandt und Co. sind ja weggegangen, teilweise nach Moskau. Und in Moskau gibt es diese Indoktrination, die kannst du feststellen oder durchmachen an der Person Herbert Wehner, der ein überzeugter Kommunist war, dort in die Mühle gerät und ein linker Sozialdemokrat wird, im Übrigen mit vielen Freunden in der DDR-Führung oder Freunden in Anführungsstrichen gesagt, jedenfalls Leute, die er kannte. Und der setzt sowas durch wie das Heidelberger Programm. Damit steht die nächste Häutung an. Das sind die gesamten K-Gruppen. Das, was wir später im Widerstand, oder im Widerstand nehme ich zurück, in der außerparlamentarischen Opposition und auch bei der RAF sehen.
Ja.
Also die sozusagen aus der SPD rausgehen, das waren Studenten, das waren Leute, die im AStA linke Positionen vertreten haben, das waren Jusos, die sind dann in den Kommunistischen Studentenverband marschiert und haben dort der SPD die zweite Häutung verabreicht, nämlich sehr viele junge Leute sind weggegangen. Und die SPD wurde nochmal ein wenig mehr staatstragend, indem sie auf einmal die Atomenergie akzeptiert hat und die NATO und die Integration in den Westen. Bis dahin, also bis 1959 Heidelberger Programm, hatte die SPD einen Schwerpunkt auf der Wiedervereinigung. Sie wollten eher die Wiedervereinigung als die Westintegration, tendenziell. Und Adenauer war für sie ein Kanzler der Alliierten. Das ist ein Zwischenruf, der wurde berühmt. Den hat Kurt Schumacher, der erste SPD-Fraktionschef und Parteivorsitzende, im Deutschen Bundestag gemacht. Damit sozusagen die SPD hat Entscheidungen getroffen, die man eben nicht mit allen, sondern nur mit einigen machen kann. Also die zweite Häutung waren die, ich sag mal, Schüler und Studenten, die bei den Jusos dann rausflogen und später dann in irgendwelchen Studentenorganisationen auftauchten und dann die Basis waren für die Gründung der Grünen. Ja, die Grünen haben viele dieser K-Gruppen aufgesogen. Ich sag mal Jürgen Trittin, ja, der in Bremen in der besetzten Wohnung gehockt hat und mit auf den Gründungsparteitag sollte. Er war delegiert, er ist aus irgendeinem Grund verhindert gewesen. Dann hat die SPD, also das war wieder so eine Entscheidung, wo man sagt, wir werden Staatsmann. Dann kommt Willy Brandt mit der Ostpolitik, damit hat er die ganze Bevölkerung gespalten. Und hat viele natürlich letztendlich, also erst hat er einen gewaltigen Wahlsieg errungen und dann hat er aber sehr viele verloren, weil die sagten, jetzt ist es, die Ostgebiete sind weg. So, und dann kommt das nächste mit NATO-Doppelbeschluss, da sind wieder Leute weggegangen, weil die Partei sagte, nein, wir setzen das durch, Helmut Schmidt. Ja. Also das hat die Partei vor unlösbare Probleme gestellt und das kulminierte dann in diesem Wahnsinnsärger, dessen Wirkung man gar nicht hoch genug einschätzen kann zwischen Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine.
Ja.
Oskar Lafontaine war der Lieblingsschüler von Willy Brandt. Oskar Lafontaine ist ein hochintelligenter, kluger, versierter Politiker. Mhm. Aber eben mit einem unfassbar hohen Ego. Also wenn dem irgendwie was nicht gelungen ist, dann nahm er das persönlich und war dann beleidigt. So, und das war genau der Punkt mit Schröder. Sie sagte, du machst eine falsche Politik. Er hätte ja einfach zurücktreten können, ja, als Finanzminister damals, 1999, und sagen können, okay, ich trete zurück, werde Mitglied des Deutschen Bundestages und ich kritisiere dich im Deutschen Bundestag für diese falsche Politik. Okay, hat er nicht gemacht. Er ist weg, er ist einfach weg, hat die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit oder Arbeit und Soziale Gerechtigkeit gegründet, WASG, und hat die dann in die Linke geführt oder über die PDS dann in die Linke hinein. So. Und im Grunde genommen ist auch die Linke ein Teil der SPD. Und alles das ist von der SPD abgeschält. Und mit diesem Abschälen sind eben auch ganz viele soziale Elemente aus dieser Partei rausgeflogen. Da steht zwar alles noch im Programm, aber es gibt außer Hubertus Heil.
Nein, das ist ja sicher. Also das ist ja,
Hubertus Heil verfolgt diese Politik noch. Aber
Die SPD ist weit davon entfernt, auch nur ansatzweise eine linke Partei zu sein.
Nein, auch das ist nicht mal eine soziale Partei. Das, ja, verstehst du mich? Es ist,
das heißt, die Ostler haben einfach nur als Erste erkannt, dass die SPD im Grunde überflüssig ist?
Nein, die SPD ist nicht überflüssig, also weiß ich nicht. Aber die Ostdeutschen haben Not nach der Wiedervereinigung zu einer sozialen Politik. Sie brauchen eine soziale Politik und die gibt es in diesem Land in dem Sinne, wie sie sie gebraucht hätten, nicht. Mhm. Und eigentlich hätte die SPD das machen müssen. Sie hätte eigentlich sagen müssen, wir kämpfen für höhere Löhne, wir kämpfen. Die Rentner, die sind in diesem Jahr zum ersten Mal gleichgestellt mit Ost und West. Zum ersten Mal. Mhm. Und wir sind jetzt im, keine Ahnung, 32. Jahr der deutschen Einheit. Das muss man sich, oder sogar noch mehr, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Eigentlich hätte man das direkt damals machen müssen. Das wäre unfassbar teuer geworden. Aber das ist ein Sozialstaatsakt, wäre das gewesen. Mhm. Hat man nicht gemacht. Das Gleiche ist, wir haben dort drüben die Treuhandanstalt wüten lassen, haben aber keine vernünftige soziale Abfederung organisiert. So, und ja, es gibt bei jeder, wenn irgendeine Firma pleite geht und viele Leute auf der Straße stehen, dann gibt es Sozialverträge und Übergangslösungen. Da nicht. So, und da gibt es ganz viele Beispiele. Da hat die SPD ein Terrain freigelassen, das sie nicht wiederbekommt. Und insofern hat sich tatsächlich die SPD in manchen ostdeutschen Bundesländern verabschiedet. Die gibt es da nicht mehr. Sie werden dann in die Regierung reingenommen, deswegen sind sie noch sichtbar, weil es ohne sie, ohne die 5%, die sie dann auch haben, oder 8, eben nicht geht.
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich auch schon eine Destabilisierung. Weil das siehst du ja jetzt schon bei 3 Parteien im Deutschen Bundestag oder in der Bundesregierung.
Ja.
Die ist nicht stabil, diese Regierung, weil die einfach völlig unterschiedlich sind, diese Parteien. Und das kann man nicht unter einen Hut kriegen. Das geht nicht.
Ich bin gespannt, wie die Nummer ausgeht.
Das kann ich dir sagen, wie die ausgeht. Einer von diesen 3 fliegt aus dem Bundestag raus. Und das wird, ich gehe davon aus, dass die Legislatur überstehen, weil sie alle Schiss davor haben.
Ja.
Aber die haben sich alle keinen Gefallen damit getan. Aber wenn du hinterher, wenn wir in 10 Jahren darüber nachdenken, was eigentlich passiert ist, dann werden wir sagen, es gab keine andere Lösung.
Mhm.
Ja, weil die CDU mit den Grünen und der FDP, das wäre noch katastrophaler geworden, weil in diesem Falle wäre ja nicht mal ein Pärchen einigermaßen d'accord. Also SPD und Grüne sind sich ja einigermaßen d'accord. Der Störenfried ist die FDP.
Naja, die CDU und FDP wären sich d'accord und der Störenfried wären die Grünen. Aber der
wäre, ja, genau,
das wäre ein verdammt großer Störenfried. Das ist ein bisschen.
Das ist richtig.
Das ist die Gefahr oder wäre die Gefahr für so eine Koalition. Ja. Ja, weil so einen kleinen 5% Störenfried, da kann man noch irgendwie mit leben. Aber die Grünen sind.
Ja, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel die FDP damals hatte. Aber
bei der Wahl, die waren bei der Wahl über 10%, weil wir werden alle unterdrückt durch die Pandemie-Ding hochgehalten haben. Aber die haben ja überhaupt keine Kampagnenmacht mehr. Die Grünen, die haben ja noch Kampagnenmacht. Das ist schon, aber auch Spekulation. Ich meinte eigentlich eine ganz andere Nummer, nämlich die Nummer mit den Wahlen im September in Ostdeutschland, also Sachsen, Thüringen und Brandenburg wählen im September. Und ich bin gespannt, wie die Nummer ausgeht.
Ja, das kann ich, habe ich ja gerade gesagt. Die geht so aus, dass die AfD gewinnen wird. Die wird nicht so stark gewinnen, wie man befürchtet hat. Also sie werden nicht in Sachsen nicht auf 35% kommen, wie es mal war. Es bröckelt allmählich auch da ab. Aber sie werden auf jeden Fall massiv dazu gewinnen, das ist doch vollkommen klar. Und sie werden überall so stark sein, dass sie sich hinstellen können und sagen, wir wollen Regierungsbeteiligung oder den Ministerpräsidenten.
Und nee, das dann, würden sie nicht kriegen.
Also wenn sie das bekommen, dann würde ich Ausreiseanträge stellen, weil dann ist es Zeit, die Koffer zu packen. Ich weiß noch nicht genau wohin, aber vielleicht ist ja Kanada noch eine Möglichkeit. Aber das, wenn die hier was zu sagen haben in einem Bundesland, dann ist das ist der Dammbruch, der uns auch im Ausland lächerlich macht. Und der Schraubenkönig, der Herr Wirth, der hat jetzt geschrieben
selbst,
an seine...
Selbst der, das muss man ja mal sagen. Ich meine, selbst dieser konservative Knochen.
Genau.
Also
Und der schreibt jetzt, das wäre eine Katastrophe, wenn die AfD an die Regierung kommt. Und angesichts der Äußerungen, die von denen heutzutage noch gemacht werden, angesichts dieser Geschichte in Potsdam, angesichts des Landesparteitages der AfD in Brandenburg, angesichts der entsprechenden medialen Berichterstattung darüber, dass überhaupt noch einer daran zweifelt, dass man diese Partei aus dem Verkehr ziehen muss, das ist mir ein vollkommenes Rätsel und das ist tatsächlich eine Schwäche der Demokratie. Ich kann das nicht anders sagen, weil noch offensichtlicher als jetzt kann man es nicht machen. Das ist genauso offensichtlich wie die NPD in den 70er Jahren oder die DVU.
Was ich ja viel problematischer finde, ist, es besteht ja überhaupt kein Zweifel mehr daran, was die AfD für eine Partei ist. Und ich kann einfach nicht mehr, das war vor 5 Jahren, konnte man noch sagen, okay, das ist Unwissenheit, die Leute, das ist Protestwahl oder sonst was. Aber mittlerweile, 2024, bin ich fest davon überzeugt, dass diese Partei gewählt wird, weil sie so ist, dass die Wählerinnen und Wähler dieser Partei genau wissen, was sie tun. Zumindest der weit überwiegende Teil dieser Wähler. Lass da mal vielleicht noch 10% dabei sein, die es nicht wissen. Aber 90% der Wählerschaft dieser Partei weiß genau, was sie da wählt. Die wollen das.
Ich weiß,
genau. Das finde ich problematisch. Und das ist was, was wir immer noch nicht, finde ich jedenfalls, als Gesellschaft auch immer noch nicht hinreichend diskutieren. Sondern es sind immer noch irgendwelche Verirrten, die man zurückholen kann und so. Ich glaube da nicht mehr dran.
Nein, aber ich meine, wir zwei diskutieren das die ganze Zeit schon.
Ja, aber wir sind nicht maßgeblich, wir sind irgendein kleiner Scheiß.
Nein, aber darf ich es einfach mal sagen, 90% der Bevölkerung interessiert das nicht. Die haben andere Probleme, die diskutieren nicht darüber, ob die AfD rechtsextrem ist. Das ist denen wurscht.
Ja, bis es zu spät ist.
Ja, Holger, ich sag nur, das ist...
Ja.
Es gibt diesen wunderbaren Spruch, was ist der Unterschied zu 1933? Der eine Unterschied ist keiner. Es gibt 10% Leute mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Die anderen 90%, darauf kommt es an. Was machen wir damit? Was machen wir mit einem Wahlergebnis, das wir jetzt serviert bekommen, schon zur Europawahl? Da wird die AfD auch zulegen und Europa wird nach rechts rücken. Oder das Europaparlament, sagen wir es mal so. Wir haben gestern, gibt es eine sehr schöne Grafik auf tagesschau.de, der Rückgang der Demokratien und der Aufstieg der Autokratien. Das heißt, wir müssen uns überlegen oder wir könnten mal die Überlegung anstellen, ob die Demokratie eine Übergangserscheinung war und wir auf eine andere Gesellschaftsordnung zusteuern. Weil ganz offenbar ist die Demokratie nicht in der Lage, sich gegen jene zu wehren, die sie abschaffen möchten.
Es ist ja gar nicht so sehr die Demokratie, es ist ja der Liberalismus und das verstehe ich halt nicht.
Nein,
es
ist
weil diese ganzen Leute, die da gerne, die da einem Autokraten hinterherlaufen oder Autokraten zujubeln, die machen das ja, also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man nicht in Freiheit leben wollen kann.
Ja, weil die Leute denken, dass sie bei einer Autokratie auch in Freiheit leben.
Weil sie die Wahl haben zwischen 2 Fernsehprogrammen und 2 Zeitungen, die zwar mehr oder weniger das Gleiche schreiben, aber nicht hundertprozentig.
Ja, aber weißt du, Holger, das kannst du sagen, du sitzt irgendwie bei Chips und Bier bequem und mit ausreichend Geld versorgt, aber es ist eben nicht immer so und viele Leute haben einfach, die denken anders und die sehen das anders und die finden, dass die Demokratie ist für die sehr kompliziert und das ist ja auch kompliziert, das ist ja gar keine Frage, aber...
Eigentlich nicht anstrengend, würde ich es nennen, aber nicht kompliziert. Also du musst
doch, halt, es ist kompliziert.
Du musst halt irgendwie, wenn du nach 12 Stunden Mindestlohn nach Hause kommst, musst du halt noch Kraft haben, dich um die Demokratie zu kümmern. Aber
ja,
was ich halt.
Egal, ja.
Ja, aber was ich halt trotzdem nicht, aber das ist, vielleicht bin ich dazu abgehoben auch dazu. Also Demokratie zu durchdringen, okay, ist die eine Sache. Aber zu durchdringen, was Freiheit und was Unfreiheit ist. Das finde ich hart. Also das
also,
Menschen sagen, nein, ich bin lieber unfrei und habe dafür meine Ruhe. Aber das funktioniert ja nicht.
Ja. Ne? Nehmen wir mal die Landbevölkerung von Ungarn.
Ja.
Nicht die in Budapest, sondern auf dem Land. Das ist die Mehrheit. Und dann fragt die mal, ob die frei oder unfrei sind. Und dann sagen die, wir sind total frei, weil unser Vorsitzender, der große Lenker und Denker, Viktor Orban, uns mit Geld zuschmeißt und es geht uns gut. Mach das Gleiche in Polen, wirst du genau die gleiche Antwort haben, selbst wenn jetzt Donald Tusk am Start ist. Das, was wir diskutieren, ist ein intellektuelles Problem der Großstädte oder eine Diskussion in den Großstädten, weil dort einfach anderes Leben herrscht und mehr interkulturelle Einflüsse da sind und mehr Kontakt ins Ausland und so weiter. Die Menschen, die in Russland heutzutage leben, in den Metropolen, sind sehr skeptisch, was Herr Putin angeht. Wenn du in der Kamtschatka guckst, dann sagen die alle, Putin, das ist doch dieser Mann da in Moskau.
Ja. Und ich meine, es ist ja völlig klar. Also das ist, wenn man tief in sich reinhört, selbst wenn man so komische abstrakte Diskussionen führt, wie wir sie gerade führen, wenn man tief in sich reinhört, sind ja doch die ersten beiden Dinge, nach denen man strebt, Stabilität und Wohlstand. Und Freiheit ist dann möglicherweise erst an dritter Stelle. Und zu erkennen, dass Freiheit vielleicht ein Garant für Stabilität und Wohlstand sein kann, nicht muss, aber kann, das erfordert halt wiederum Arbeit und die zu leisten, wäre ich nach 12 Stunden Mindestlohn auch nicht mehr bereit.
Ja. Die Frage ist einfach, ob wirklich die Demokratie das leistet, was du von ihr erwartest, oder ob nicht auch eine Autokratie das leisten kann. Wenn sie klug agiert und wenn sie das vernünftig organisiert, dann kann sie das vielleicht. Und,
aber wir würden nicht mehr so reden können, wie wir jetzt gerade reden.
Naja, aber die Autokratie, wenn sie klug ist, würde das zumindest in einem großen Feld erlauben, um den Deckmantel der Freiheit eben dann auch zu belassen. Also es gibt da viele Spielarten.
Also die ersten Jahrzehnte Putin.
Zum Beispiel. Ne? Oder auch Erdogan.
Dosch hat funktioniert. Ne?
Ja. Klar, Erdogan war am Anfang auch ganz anders. Bis zu dem Putsch 2016 war er ein wohlgelittener Mann. Und zwar in der gesamten Türkei.
Das heißt, wenn es hier rund geht, machen wir einfach weiter in der Hoffnung, dass wir unterm Radar fliegen und versuchen, so schnell wie möglich ein Visum für irgendwo anders zu kriegen, falls die Kacke anfängt zu dampfen.
Also ich laufe nicht unterm Radar, das ist mal ganz sicher. Und deswegen muss ich dann die Klappe halten oder sagen, ich bin schon so alt, mir ist das egal.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 13. Mai 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.